Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute geht es um die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wer ist betroffen und was ist zu tun? Das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung beschäftigt zurzeit die deutsche Unternehmenslandschaft. Vor dem Hintergrund des European Green Deal und der Zielsetzung, dass Europa bis zum Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden soll, wurden in den letzten Jahren auf EU-Ebene umfangreiche Regelungen zur Berichterstattung über Nachhaltigkeitsaspekte erarbeitet, die in der sogenannten Corporate Sustainability Reporting Directive, der CSRD, vom 14. Dezember 2022 verabschiedet wurden. Hinsichtlich der Inhalte der Berichterstattung wurden mit den European Sustainability Reporting Standards, ESRS, umfangreiche eigenständige Berichtsstandards geschaffen, die die relevanten Bereiche Umwelt, Environment, Soziales, Social und Unternehmensführung, Governance, also ESG, abdecken. Für Deutschland gilt, die Inhalte der CSRD müssen in deutsches Recht transformiert werden. Hierzu liegt seit dem 24. Juli 2024 ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Nach diesen neuen Regelungen müssen in Zukunft viele tausend Unternehmen in Deutschland zum ersten Mal einen solchen Nachhaltigkeitsbericht nach europäischen Vorgaben erstellen. Insgesamt geht man davon aus, dass etwa 15.000 Unternehmen, die kommunalen und öffentlichen nicht mitgerechnet, von der Berichtspflicht betroffen sein werden. Darüber sprechen wir heute mit Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Prof. Dr. Christian Zwirner, Partner der Dr. Kleberg und Partner GmbH in München und außerdem Sustainability Auditor IDW. Prof. Zwirner beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Abschlussprüfung mittelständischer Unternehmen und Konzerne, mit Grundsatzfragen der nationalen sowie internationalen Rechnungslegung und mit der Konzernrechnungslegung nach HGB und IFRS. Darüber hinaus bringt er seine Kompetenz im Bereich der Unternehmensbewertung und Transaktionsberatung ein und steht seinen Mandanten in allen Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung zur Seite. Er publiziert regelmäßig Fachbeiträge zu verschiedenen Themen und ist Herausgeber der Fachzeitschrift NWB Nachhaltigkeit und Reporting, kurz NAREP, und auch von verschiedenen Sammelwerken und Kommentaren. Grüße Sie, Herr Professor Zwirner. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
Schönen guten Tag, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen und freue mich auf die nächsten spannenden Minuten.
Die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung ist auf EU-Ebene beschlossen. Die deutsche Umsetzung im HGB steht aber noch aus. Wer ist wann von den neuen Anforderungen betroffen?
Die Regierung in Deutschland versucht, die Vorgaben der CSRD möglichst 1:1 umzusetzen. Das heißt, die Regelungen, die wir dann in nationales Recht kriegen und die wir hoffentlich noch für dieses Jahr erwarten. Sie hatten es im Intro gesagt, der Regierungsentwurf liegt seit Juli vor, sehen eine zeitlich gestaffelte Erstanwendung vor. Die ersten Berichte zum Thema Nachhaltigkeit, also die ersten Nachhaltigkeitsberichte, sind schon für das Geschäftsjahr 2024, beim Kalenderjahr gleichen Wirtschaftsjahr, zu erstellen. Und zwar von den Unternehmen, die bisher schon unter die sogenannte nicht finanzielle Berichterstattung gefallen sind. Das sind kapitalmarktorientierte Unternehmen, die gleichzeitig auch groß sind, und groß meint hier mehr als 500 Arbeitnehmer, mehr als 50 Millionen Umsatzerlöse oder mehr als 25 Millionen Bilanzsumme. Das sind also die ersten, die für das kalenderjahrgleiche Geschäftsjahr 2024 einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen, im Jahr 2025 dann. Der Großteil der erstmals berichtspflichtigen Unternehmen sind die Unternehmen, die erstmals für das kommende Kalenderjahr gleiche Geschäftsjahr, also für das Jahr 2025, einen Bericht erstellen müssen, dann im Jahr 2026. Das sind die in Deutschland nach HGB, § 267 HGB, definierten großen Kapitalgesellschaften und vergleichbaren Personenhandelsgesellschaften. Also Unternehmen mit mehr als 250 Arbeitnehmern, mehr als 50 Millionen Umsatzerlösen und mehr als 25 Millionen Euro Bilanzsumme. Wobei es reicht, wenn zwei dieser beiden Kriterien nachhaltig überschritten werden. Man geht davon aus, dass das rund 13.000 Unternehmen sind, laut dem aktuellen Regierungsentwurf vom Juli 24, die damit erstmals für das Jahr 25 ihren Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. Es kommen noch zwei weitere Unternehmensgruppen dazu mit den Geschäftsjahren ab dem 01.01.2026, also dem Kalenderjahr gleichen Geschäftsjahr 2026, kommen die sogenannten kapitalmarktorientierten kleineren und mittleren Unternehmen, die sogenannten KMUs dazu, sowie kleine und nicht komplexe Kreditinstitute und konzerneigene Versicherungsunternehmen. Und die letzte Gruppe, die vierte Gruppe, dann für das Geschäftsjahr 28, also für das Kalenderjahr gleiche Geschäftsjahr 2028, sind die Unternehmen, die entweder aus der Gruppe 3, den kapitalmarktorientierten KMU, die sogenannte Opt-out-Möglichkeit, die eine zweijährige Übergangsfrist vorsieht, in Anspruch genommen haben, und auch die Unternehmen, die nicht in der EU angesiedelt werden, die aber eine als Tochterunternehmen oder Betriebsstätte in der EU tätig sind und einen Nettoumsatz von mehr als 150 Millionen Euro beziehungsweise eben eine Zweigniederlassung oder ein EU-Tochterunternehmen in der EU haben. Insofern sind eben neben den EU-Unternehmen, und das ist ja Gegenstand einer europäischen Richtlinie, wie Sie es eingangs gesagt haben, der CSRD, sind eben dann ab dem Jahr 28 auch Nicht-EU-Unternehmen unmittelbar betroffen von den Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in Europa. Und über diese vier Gruppen hinweg rechnet man aus deutscher Sicht mit über 14.000 betroffenen Unternehmen und insofern ein großer Anteil von Unternehmen, die sich künftig mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen und die dann auch künftig sich mit den Fragen der Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten und allem, was drum damit zusammenhängt, auseinandersetzen müssen.
Wie beurteilen Sie die geplante Umsetzung der CSRD in deutsches Recht? Erfüllt der Gesetzgeber die Erwartungen bzw. werden Erleichterungsoptionen ausgenutzt?
Grundsätzlich versucht der Gesetzgeber, die Vorgaben der EU-Richtlinie 1:1 umzusetzen. Er möchte also nicht gewisse europarechtliche Vorgaben übererfüllen. Wir sprechen da manchmal auch von Goldplating. Er möchte aber auch und kann auch nicht in dem Rahmen, dem ihm die EU vorgibt, darüber hinaus Erleichterungsmöglichkeiten vorsehen. Er möchte aber mit dem vorliegenden Regierungsentwurf alle Erleichterungsmöglichkeiten, die die CSRD ihm auf europarechtlicher Ebene vorgibt, auch nutzen. Diese Erleichterungen sind im Wesentlichen betreffen zwei wesentliche Bereiche. Das eine ist, das hatte ich schon angesprochen, die sogenannte Opt-out-Möglichkeit für kleine kapitalmarktorientierte Unternehmen. Diese kleinen kapitalmarktorientierten Unternehmen haben die Möglichkeit, statt ihren ersten Bericht für das Kalenderjahr gleiche Geschäftsjahr 26 zu erstellen, das 2 Jahre zu verschieben, das heißt erstmals für das Geschäftsjahr 2028. Darüber hinaus ist angedacht, dass es Vereinfachung geben soll für solche kleinen gelisteten Unternehmen, einen sogenannten oder Standards für sogenannte Listed Small and Medium-Sized Enterprises, abgekürzt LSME. Das ist der eine Bereich der Erleichterung, der in der Praxis zumindest auch für die kommenden Jahre deutlich wichtigere Bereich ist die sogenannte Phase-In-Phase für den großen Mittelstand. Also die Unternehmen, die erstmals für das Kalenderjahr gleiche Geschäftsjahr 2025 ihren Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. Denn dort sieht der Gesetzgeber vor, in Übereinstimmung mit den europarechtlichen Vorgaben, dass es bestimmte Erleichterungen von den Berichtspflichten der einzelnen ESRS geben wird für die Unternehmen, die nur bis zu, also insgesamt weniger als 750 Mitarbeitende haben. Dort gibt es Übergangsbestimmungen für einzelne Berichtsstandards, sodass bestimmte Angabepflichten nicht im ersten, sondern vielleicht erst in einem späteren, das heißt im zweiten oder dritten Jahr zu erfüllen sind. Hier wird also eine Erleichterung hinsichtlich der Berichtspflicht dem Grunde nach verankert. Und darüber hinaus gibt es bestimmte Erleichterungen, die vorsehen, dass bestimmte Daten zunächst qualitativ anzugeben und zu beschreiben sind und erst zu einem späteren Zeitpunkt auch quantitativ anzugeben sind. Insofern haben wir hier die Erleichterungen für die Unternehmen, die der Gesetzgeber umsetzt. Darüber hinaus gibt es noch einen Punkt, wenn wir über Erleichterungen reden, wo wir nicht genau wissen, wie sich die Position des deutschen Gesetzgebers entwickeln wird. Und das betrifft die Auszeichnung, das Tagging des Nachhaltigkeitsberichts nach dem sogenannten ESEF-Format. Grundsätzlich sind Nachhaltigkeitsberichte als Bestandteil des Lageberichts mit dem ESEF-Format zu taggen, wobei derzeit diskutiert wird, ob das Tagging eine Frage schon der Aufstellung ist oder eine Frage der Offenlegung. Unabhängig davon, wie die Diskussion ausgehen wird, hat der Gesetzgeber im vorliegenden Regierungsentwurf das ESEF-Tagging erstmal verschoben, und zwar auf Berichtsjahre erstmals für das Kalenderjahr, gleiche Geschäftsjahr 2026. Dies bedeutet eine Erleichterung für die kapitalmarktorientierten Unternehmen, die sonst erstmals bereits für 2024 ihren Bericht taggen müssten, um 2 Jahre, und für den großen Mittelstand, der ab dem Geschäftsjahr 2025 seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht erstellen muss, eine Verschiebung um 1 Jahr. Die Diskussion, ob das ESEF-Tagging später eine Aufstellungslösung oder eine Offenlegungslösung wird, ist aber davon erstmal losgelöst zu betrachten. Man kann dann hinsichtlich der Erleichterungen aus Sicht des Prüfer oder des Prüfungsprozesses noch sagen, dass abweichend zum Referentenentwurf im aktuellen Regierungsentwurf kein eigenständiger Prüfungsbericht vorgesehen ist, sondern lediglich ein eigener Prüfungsvermerk für den Nachhaltigkeitsbericht. Das heißt, hier wird zumindest etwas der bürokratische Aufwand reduziert, dass es also keinen eigenen Bericht vom Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts bedarf. Ein letzter Punkt, wenn wir über Erleichterung sprechen, ist das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es sollen Erleichterungen in der Art geschaffen werden, dass künftig die Berichterstattung im Nachhaltigkeitsbericht die Unternehmen davon befreit, dass sie ihren Sorgfaltspflichtenbericht erstellen müssen. Das heißt, ein CSRD-konformer Nachhaltigkeitsbericht in Zukunft kann die Unternehmen oder soll die Unternehmen von den Verpflichtungen nach dem LKSG befreien.
Man hört ja immer wieder von der sogenannten doppelten Wesentlichkeit. Was hat es damit auf sich und was ist zu tun?
Die doppelte Wesentlichkeit ist ein zentrales Element der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Viele sprechen auch von dem Herzstück der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die doppelte Wesentlichkeit beschreibt die Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse mit dem Ziel, die berichtsrelevanten, das heißt die wesentlichen Themen und Aspekte zu ermitteln, die Gegenstand und Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts sein sollen. Ziel der Wesentlichkeitsanalyse ist es, die umfassenden Berichtsanforderungen, die heute schon in den 12 ESRS, die wir kennen, festgehalten sind, auf die für das jeweils berichtende Unternehmen relevanten Teilbereiche und Themenbereiche zu beschränken. Warum heißt es doppelte Wesentlichkeit? Das heißt deswegen doppelte Wesentlichkeit, weil man sich die wesentlichen Punkte aus 2 Perspektiven anschaut. Auf der einen Seite betrachtet man die wesentlichen Auswirkungen, wir sprechen dann auch von Impact, aus dem Geschäftsbetrieb, aus dem Geschäftsmodell des berichtenden Unternehmens auf Menschen und Umwelt. Wir sprechen dann auch von der Auswirkungswesentlichkeit, von der sogenannten Impact Materiality, der Blick inside aus, das, was das Unternehmen tut, welche Auswirkungen hat das auf die Umwelt. Die zweite Sichtweise ist die Betrachtung der wesentlichen Risiken und Chancen, Risks and Opportunities, von Menschen und Umwelt oder Veränderungen auf das Unternehmen selber. Hier sprechen wir von der finanziellen Wesentlichkeit, Financial Materiality, also der Outside-In-Perspektive, inwieweit also exogene Faktoren auf die Geschäftstätigkeit oder das Geschäftsmodell des berichtenden Unternehmens wirken. Um diese einzelnen relevanten Themen und Bereiche, über die das Unternehmen dann zu berichten hat, zu ermitteln, muss man im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse verschiedene Personengruppen befragen. Wir sprechen dann von den sogenannten Stakeholdern. Es ist Aufgabe mit den Stakeholdern, und das sind sowohl interne als auch externe Adressaten, zu besprechen, was aus ihrer Sicht wichtig ist und Auswirkungen hat auf das Unternehmen oder ausgehend von dem Unternehmen. Und es geht hierbei nicht nur um die konkrete, originäre eigene Geschäftstätigkeit und das eigene Geschäftsmodell der Unternehmen, sondern es geht auch um die gesamte Wertschöpfungskette, also vor- und nachgelagerte Stufen in dieser Wertschöpfung. Und im Zusammenhang mit der Befragung der internen und externen Stakeholder muss man beispielsweise mit den Organen der Gesellschaft, mit Mitarbeitern und Lieferanten, mit Kunden, Banken und anderen Interessengruppen sprechen und sie nach ihrem Blick fragen für das berichtende Unternehmen und nach ihrem Blick, was aus ihrer Sicht wesentlich ist für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und damit muss man dann eben die Aspekte im Nachhaltigkeitsbericht berücksichtigen, die entweder aus der Perspektive Inside Out, also aus der Sichtweise des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt, beziehungsweise aus der Sichtweise Outside In, das heißt die exogenen Faktoren, die auf das Unternehmen wirken, betrachten. Und wenn nach einer der beiden Blickrichtungen und nach einer der beiden Wesentlichkeiten ein Punkt als wesentlich erscheint, ist er in den Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmen.
Und was bedeutet die Pflicht zur inhaltlichen Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts für die betroffenen Unternehmen einerseits und die Prüfer andererseits?
Die inhaltliche Prüfung der Inhalte der Angaben qualitativer und quantitativer Natur im Nachhaltigkeitsbericht soll gewährleisten, einerseits, dass der Nachhaltigkeitsbericht so wie auch vorgegeben in Einklang mit den CSRD und damit den einzelnen ESRS, den 12 Standards zur Berichterstattung, die aktuell vorliegen, erstellt wird. Die Prüfung soll sicherstellen, dass damit die Nachhaltigkeitsberichte regelkonform erstellt wurden, wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit auch der Nachhaltigkeitsberichte, die wir zukünftig in der Praxis sehen werden, gewährleistet werden soll. Die Prüfung hat durch einen externen zu erfolgen und ist verpflichtend. Zunächst erfolgt die Prüfung mit einer sogenannten begrenzten Sicherheit, Limited Assurance, und später soll sie, derzeit spricht man voraussichtlich ab dem Jahr 2028, und zwar erst ab dem Zeitpunkt, wo dann entsprechende EU-weite einheitliche Prüfungsstandards auch wirklich vorliegen, soll dann die Prüfung mit einer hinreichenden Prüfungssicherheit, reasonable, erfolgen. Das ist dann ein Prüfungsniveau, was wir von der Finanzberichterstattung kennen. Die externe Prüfung hat zu erfolgen durch einen Dritten. Es wurde viel diskutiert, EU-weit und auch in Deutschland, wer soll dieser Dritte sein? Im Regierungsentwurf, und so war es auch schon im Referentenentwurf in Deutschland angelegt, ist der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts der Wirtschaftsprüfer. Er erbringt die Bestätigungsleistung für den Nachhaltigkeitsbericht. Auf Ebene der CSRD, also europaweit, besteht ein Wahlrecht, dass der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts ein Wirtschaftsprüfer sein kann oder ein qualifizierter Dritter. Deutschland hat sich aber dafür entschieden, zumindest derzeit die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts als Vorbehaltsaufgabe für den Wirtschaftsprüfer auszugestalten. Das BMJ führt dazu aus, dass, und das ist auch die Begründung, warum es derzeit nur Wirtschaftsprüfer sein sollen, unabhängige Erbringer von bestimmten Bestätigungsleistungen, wenn es jetzt außerhalb des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer jemand wäre, nicht den gleichen rechtlichen Anforderungen hinsichtlich Vergleichbarkeit, Qualitätssicherung, Professionalität unterliegen wie Wirtschaftsprüfer. Und solange wir keine gleichwertige Regelung haben und sowohl zur Zulassung als Prüfer, als auch zur Durchführung der Prüfung, als auch zur Qualitätssicherung, lehnt Deutschland die Öffnung der Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts für Dritte außerhalb des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer derzeit aus. Ob sich das künftig mal ändert, bleibt abzuwarten. Darüber kann man, glaube ich, heute nur spekulieren. Da der Gesetzgeber nach Vorlage des Regierungsentwurfs im Juli 2024 keinen eigenen Prüfungsbericht mehr vorsieht für den Nachhaltigkeitsbericht, das war im Referentenentwurf noch anders, und der Nachhaltigkeitsbericht als solches Bestandteil des Lageberichts ist, den der Abschlussprüfer, also der Wirtschaftsprüfer, der für die Finanzberichterstattung zuständig ist, zu prüfen hat, erwarten wir in der Praxis eine eindeutige Tendenz dahin, dass der Wirtschaftsprüfer, der für die Finanzberichterstattung zuständig ist, auch der Wirtschaftsprüfer sein wird, der für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zuständig sein wird. Zumindest dann, wenn er die entsprechende Kompetenz und Befähigung nachweisen kann. In den Fällen, in denen der Abschlussprüfer für die Finanzberichterstattung nicht die Eignung oder das Know-how oder die Kapazität hat, auch den Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens zu prüfen, können sich dann neue Kooperationen in Zukunft ergeben für den Berufsstand, beispielsweise, dass größere WP-Gesellschaften hier kleinere WP-Einheiten im Bereich der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung unterstützen können. Was bedeutet die Prüfung für die Unternehmen? Für die Unternehmen bedeutet die Prüfungspflicht durch einen externen Dritten, dass sie ihren erhöhten Rechenschaftspflichten und Anforderungen an die Transparenz gerecht werden müssen und diesen genügen müssen. Das heißt, Unternehmen müssen detaillierte nachprüfbare Informationen zu den einzelnen ESG-Themen, also Umwelt, Soziales und Governance, offenlegen und müssen auch die Vorgaben der einzelnen ESRS, European Sustainability Reporting Standards, befolgen. Die Unternehmen sehen sich konfrontiert mit einem erhöhten Aufwand für Datenmanagement. Das heißt, die Unternehmen brauchen belastbare, stabile, robuste Prozesse und IT-Systeme, um die Daten zu sammeln, zu strukturieren, auszuwerten, zu speichern und auch entsprechend strukturiert zu verarbeiten, um dann die Ergebnisse im Nachhaltigkeitsbericht darstellen zu können. Die Unternehmen müssen sich schließlich auch vorbereiten auf die Prüfung. Sie müssen ihrerseits die prüfungsrelevanten wesentlichen Aspekte des Nachhaltigkeitsberichts definieren. Sie müssen die Wesentlichkeitsanalyse dokumentieren. Sie müssen ihre Stakeholder-Gespräche dokumentieren. Sie müssen darlegen, wie die Prozesse und Zuständigkeiten in den Unternehmen sind. Und all das führt dazu, dass wir unternehmensseitig prüfbare Prozesse, Dokumente, Unterlagen, Nachweise brauchen. Das bedingt Kosten bei den Unternehmen, das bedingt eine erhöhte Anforderung an Ressourcen und erfordert auch ein prozessuales Umdenken, nicht nur bei Zuständigkeiten, sondern auch im gesamten Berichtswesen, was dann ja über den Nachhaltigkeitsbericht auch in den Lagebericht einfließt. Das heißt, Unternehmen müssen Kosten aufwenden und Kosten laufend tragen, um die Prozesse intern aufzusetzen, so dass sie extern prüfbar sind. Für den Prüfer selber, der jetzt den Nachhaltigkeitsbericht prüft, also in Deutschland der Wirtschaftsprüfer, bedeutet die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts auch eine Chance, neue Geschäftsfelder zu entwickeln oder aufzubauen. Das bedeutet aber auch, dass Wirtschaftsprüfer in Deutschland sich damit auseinandersetzen müssen, Fachwissen aufzubauen, Personal und Strukturen zu schaffen und auch Know-how aufzubauen, um im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung entweder beraten oder künftig prüfen zu können. Neben der Prüfung ist auch die Beratung von Nichtprüfungsmandanten sicherlich eine spannende neue Herausforderung für den Berufsstand. Die Wirtschaftsprüfer, die dann künftig auch Nachhaltigkeitsprüfer werden wollen, müssen sich fachlich weiterentwickeln, müssen ihr Know-how und ihr Wissen in Bezug auf Nachhaltigkeitsfragen aufbauen, müssen sich mit den einzelnen Berichtsanforderungen und den Vorgaben der ESRS auseinandersetzen. Es werden spezifische Schulungen und Spezialisierungen erforderlich, um dem Rechnung tragen zu können. Die Abschlussprüfung, vielleicht jetzt hier verstanden als Prüfung der Finanzberichterstattung oder Nachhaltigkeitsberichterstattung zusammen, wird weiter und wird aufwendiger. Man muss über Prüfungsteams nachdenken, man muss über Zeiträume nachdenken und man muss neben der Einhaltung der einzelnen Berichtserfordernisse, also das, was aus der CSRD kommt und über die ESRS konkretisiert wird, auch den Prüfungsablauf neu planen und Zuständigkeiten und Ressourcen prüferseitig neu planen. Es wird sicherlich in den Fällen von entscheidender Bedeutung sein, in denen der Abschlussprüfer der Finanzberichterstattung auch der Nachhaltigkeitsprüfer ist, dass sichergestellt ist, dass wir eine Kohärenz mit der Finanzberichterstattung haben, dass also Angaben in der Finanzberichterstattung in qualitativer und quantitativer Natur auch konsistent sind und überleitbar sind auf die Angaben in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und das wiederum ist auch wahrscheinlich ein Vorteil für den Fall, wo der Abschlussprüfer auch der Nachhaltigkeitsprüfer ist, wo also ein WP sowohl die Finanzberichterstattung als auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung prüft. Man darf nicht ganz verschweigen, dass es für den Berufsstand natürlich auch neue Haftungsrisiken birgt. Wir müssen uns mit einem Bereich auseinandersetzen, wo es keine Erfahrungswerte gibt, wo Haftungsrisiken bei Falschangaben, die der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts nicht erkennt, dann auch drohen können.
Zur letzten Frage. Vor welchen organisatorischen Herausforderungen stehen denn die Unternehmen jetzt, die ab 2025 berichtspflichtig sind?
Ja, das ist eine Frage, die lässt sich leicht stellen, aber schwer beantworten. Wie Sie eingangs auch schon gesagt haben, kommt die Mehrzahl der Unternehmen mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Berührung ab dem Kalenderjahr gleichen Geschäftsjahr 25. Wir reden von rund 13.000 Unternehmen. Das ist zumindest die Zahl, die sich im aktuellen Regierungsentwurf der Bundesregierung findet. Das IDW, also unser Berufsverband, Institut der Wirtschaftsprüfer, geht von über 18.000 Unternehmen aus, einschließlich kommunaler und öffentlicher Unternehmen, die sich behandeln lassen müssen wie eine große deutsche Kapitalgesellschaft. Das heißt, wir reden hier über mehr als 10.000 Unternehmen, die sich jetzt erstmals mit den neuen Berichtsanforderungen auseinandersetzen müssen. Wer sich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt hat, dem kann man nur raten, dass er möglichst bald damit beginnt. Denn eins darf nicht vergessen werden. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die erstmals für diesen großen Bereich der Unternehmen, also 13.000 oder mehr Unternehmen für das Kalenderjahr gleiche Geschäftsjahr 25 zu beachten ist, beginnt ab dem 01.01.25. Das heißt, ab dem 01.01.25 muss ich in der Lage sein, als Unternehmen Daten zu erheben und Angaben zu sammeln, damit ich mit Ablauf des Geschäftsjahres 2025 in der Lage bin, darüber auch zu berichten. Es reicht also nicht, irgendwann im Jahr 25 oder sogar noch später mir Gedanken zu machen und damit anzufangen, die Daten für den Nachhaltigkeitsbericht zu suchen. Vielmehr müssen die Prozesse und Strukturen und das ganze in Anführungsstrichen Setting im Jahr 24 oder ganz, ganz zeitnah im Jahr 2025 geschaffen werden, um dann eine saubere und zumindest eingeschränkt nach den Vorgaben an die Prüfung prüfbare Datengrundlage sicherstellen zu können. Die Unternehmen stehen also heute vor den Herausforderungen, dass sie Ressourcen aufbauen müssen, dass sie das Bewusstsein in den Strukturen und Organisationen schaffen müssen, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung als zweite Form der Berichterstattung neben die Finanzberichterstattung tritt, verbunden auch damit, dass dann Mitarbeiter geschult werden müssen, dass Kompetenz aufgebaut werden muss, dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten bestimmt werden müssen. Ist eine Vielzahl an Aufgaben insoweit zu erledigen. Es müssen Teams definiert werden, es müssen Themen identifiziert werden und es muss auch eine Abstimmung erfolgen mit dem Wirtschaftsprüfer, der vielleicht dann künftig die Nachhaltigkeitsberichterstattung bei dem Unternehmen prüfen soll. Die Unternehmen müssen die Wesentlichkeitsanalyse, wir haben ja vorhin schon über die doppelte Wesentlichkeit gesprochen, durchführen. Das heißt, sie müssen die für sich relevanten Nachhaltigkeitsthemen identifizieren. Sie müssen mit den Stakeholdern sprechen, intern wie extern, und müssen sich intensiv damit auseinandersetzen und dies auch dokumentieren. Nochmal der Hinweis, wir müssen eine prüfbare Grundlage nicht nur der Daten und Angaben, sondern auch der dahinterstehenden Prozesse und Gedanken und Entscheidungen, die das Unternehmen zu dem Nachhaltigkeitsbericht am Schluss geführt haben, vorliegen haben. Die Unternehmen müssen die Daten erfassen und zwar strukturiert und insoweit auch unveränderbar und revisionssicher. Das heißt, man muss über Datenerfassungssysteme nachdenken, man muss diese aufbauen, implementieren, gegebenenfalls neue Systeme schaffen, man muss Softwaresysteme vielleicht einkaufen, sich anschauen, selber programmieren, um Daten zu sammeln und aber auch um den Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen und später dann auch, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, auszuzeichnen nach den Vorgaben des ESEF-Formats. Es sind also technologische Investitionen notwendig in Software und Technologie, um diesen Nachhaltigkeitsbericht sauber erstellen und dann auch später prüfen lassen zu können und zu veröffentlichen. Ein bisschen schwierig ist, und das merken wir insbesondere im Mittelstand, dass viele Unternehmen sagen, wir haben bis heute kein endgültiges Gesetz, wir haben nur einen Regierungsentwurf vom Juli 2024 und wir wissen ja gar nicht, was kommt und wir setzen uns erst damit auseinander, wenn das Gesetz da ist. Das ist gefährlich und verkennt auch ein bisschen den Ernst der Lage. Die Vorgabe in der Richtlinie ist eindeutig. Die EU hat durch die CSRD eindeutig zum Ausdruck gebracht, was die Unternehmen machen müssen und dies auch durch die ESRS, durch die 12, die heute vorliegen, konkretisiert. Das heißt, selbst wenn, wie zu erwarten oder zu hoffen, das finale Gesetz erst zum Jahresende 2024 Kraft tritt, weil es ja dann auch erstmals schon für das kalenderjahrgleiche Geschäftsjahr 2024 anzuwenden ist, muss man sich heute damit auseinandersetzen. Und wir wissen ja heute schon relativ klar, was gefordert ist, denn das gibt die CSRD und das geben die ESRS uns ja vor. Insofern kann man nur jedem Unternehmen raten, wenn es noch nicht angefangen hat, möglichst bald, auch unter Hinzuziehung von externer Unterstützung, anzufangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Herr Professor Zwirner, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und danke auch für die vielen Informationen zu dem Thema.
Ich danke Ihnen, es war schön, bei Ihnen gewesen sein zu dürfen und wünsche allen Zuhörern einen schönen Tag.
Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zu NWB Nachhaltigkeit und Reporting erfahren Sie im NWB-Shop. Dort finden Sie auch ein aktuelles Themen-Special zur Wesentlichkeitsanalyse, das sich speziell an mittelständische Unternehmen richtet und praxiserprobte Methoden vorstellt, mit denen die Anforderungen effizient erfüllt werden können. Die Links dazu wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir Ihnen einen guten Einstieg ins Thema bieten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.